Ja, ihr lieben Geschwister hier im Gemeindesaal und auch all diejenigen, die uns jetzt über Internet und Telefon zugeschaltet sind, ich grüße Sie und euch alle recht herzlich zu dieser ersten Stunde in einer neuen Bibelstundeneinheit zum Propheten Hesekiel. Ich freue mich, dass wir da etwas betrachten können, dem ich auch gar noch nicht so bekannt bin halt. Also das war eine sehr spannende Sache jetzt auch in der Vorbereitung und freue mich jetzt auf die nächsten 8 Stunden, mit denen wir uns einfach dann intensiv hineinbringen werden in dieses Buch. Ja, ich möchte beginnen mit einer Andacht zu einem Wort aus so einem Textpassage, die wir heute betrachten werden. Wir werden heute beginnen mit der Person Hesekiels, mit seiner Berufung und mit seinem Wächteramt und werden da in dem Zusammenhang die Kapitel 2 und 3 genauer unter die Lupe nehmen. Und dort im Kapitel 3, dort steht im Vers 11 ein Wort, das spricht mich sehr an, das habe ich uns so als Andachtswort mitgebracht zum Einstieg. Da heißt es, so spricht der Herr, Sie hören oder lassen es. So spricht der Herr, Sie hören oder lassen es. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen jetzt für die Möglichkeit, auf dein Wort zu hören, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass du in deinem Wort gegenwärtig bist, Herr. Und wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns segnest, wenn wir auf die Andacht hören, aber auch segnest, wenn wir nachher das Wort betrachten, Herr. Sprich du und schau du uns, zeig du uns Dinge, die wichtig sind, Herr, die wir lernen dürfen an diesem großen Propheten Hesekiel. So segne du diese Andacht, Herr. Amen. So spricht der Herr, sie hören oder lassen es. Und ich habe diese Andacht kurz überschrieben, das Sprechen Gottes. Ich möchte als erstes etwas sagen dazu, dass Gott der Herr spricht. Zweitens, dass der Mensch sich gegenüber dem Sprechen Gottes verhalten muss, dass er zur Entscheidung aufgerufen ist. Und drittens, dass der Gottesmensch das Sprechen Gottes in der Welt weiter zu sagen hat. Das Erste, Gott der Herr spricht. Das überliest man sehr schnell, dieses Wort, so spricht der Herr. Aber wir werden diese Formulierung noch häufiger finden im Buch Hesekiel. Im Hebräischen steht dann Ko Amar Yahweh. Das müssen die Theologiestudenten im alttestamentlichen Proseminar direkt lernen, dass das die Botenformel ist, dass das ganz, ganz was Wichtiges in der Bibel. Das gibt es, ich weiß gar nicht, wie viel 100 Mal bei den Propheten immer wieder, wenn sie etwas Wichtiges im Namen Gottes zu sagen haben, dann kommt dieser Standardsatz vorneweg. So spricht der Herr Ko Amar Yahweh. Es gibt noch eine andere Formel oder zwei andere, so eine Botenformel, eine Yahweh, also eine Spruchformel, oder dass das Wort Gottes sich ereignet, die Worte Ereignisformeln, aber das hier ist so das Gebräuchlichste, der Herr spricht. Und das ist ganz wichtig, es geht nicht um Hesekiel, es geht nicht um diesen Menschen, das werden wir gleich auch sehen, wenn wir seine Person betrachten, sondern darum, dass der Herr spricht. Es geht nicht darum, dass irgendein Priester dort im Exil dem Volk Israel irgendetwas zu sagen hätte, was er meint, was schief läuft, sondern dass Gott spricht. Das ist etwas ganz Gewaltiges, etwas ganz Großes. Und die Aufgabe des Propheten ist eben, das weiterzugeben, dieses Sprechen Gottes. Und das ist ein großes Wunder. Wir werden gleich auch nochmal darauf näher eingehen, zu sagen, was es heißt, dass wirklich der lebendige Gott spricht. Das ist die zentrale Unterscheidung zwischen dem Götzen und unserem lebendigen Gott. Gott spricht. Ich habe in der letzten Predigt noch einmal darüber geredet, über dieses Ereignis, als auf dem Karmel Elia mit den Baalspriestern da ringt und kämpft und er sie auffordert, sie sollen doch ihren Gott zum Hören bringen. Und er sagt, ihr müsst lauter schreien, weil er schläft, ihr müsst ihn wecken. Aber dann heißt es immer, es war keine Stimme noch irgendein Wort. Die Götzen sind tot. Eine Götze kann nicht sprechen. Aber das ist das, was unser lebendiger Gott tut. Gott spricht. Und er hat nicht nur vor 2500 Jahren im Exil gesprochen zum Volk Israel, sein Wort ist lebendig und das tut er auch heute noch. Wir haben einen Gott, der redet und das ist Kern unseres Glaubens, dass wir das erleben, dass wir die Stimme des lebendigen Gottes für uns verstehen, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir Predigten hören, dass wir zwar die Worte des Verkündigers hören, aber dass wir auf einmal merken, das ist der lebendige Gott, der hier zu mir spricht, in mein Herz hinein, in meine Situation. Hier wird ein 1000 Jahre, 2000 Jahre alter Text lebendig und ich höre, was Gott sagt halt nicht. Gott spricht, er hat gesprochen zu Seiten Hesekiels und er spricht auch heute noch. Gott spricht, das ist das Erste, was ich uns weitergeben möchte. Das Zweite, der Mensch ist gegenüber dem Sprechen Gottes zur Entscheidung aufgerufen. Das heißt es hier in diesem Vers, zu hören oder lassen es. Und das werden wir merken, wenn wir diesen Hesekiel näher betrachten, mit dem, was er getan hat. Er richtet die Botschaft aus, das Wort Gottes, an das Volk Israel. Er legt es ihnen hin und dann sind sie in der Freiheit aufgerufen, es zu tun oder es zu lassen. Das passiert immer wieder, nicht nur bei Hesekiel, immer wieder bei Jesaja, bei Jeremia, bei all den großen Propheten der Bibel. Sie richten das Wort aus, aber die Menschen dürfen sich in Freiheit entscheiden. Sie tun es oder lassen es. Sie hören es, und das meint eben, dass sie es gehorchen, oder sie lassen es. Das ist die Freiheit eines Menschen, in die Gott die Menschen hineingestellt hat. Gott zwingt niemanden, er könnte uns alle zwingen, sich auch schier schon auf Erden vor ihm zu beugen, alle in den Gehorsam hineinzwingen, das wäre diesem Gott ein leichtes. Aber der Gott der Liebe, und das ist es jetzt zu tun mit der Liebe, lässt uns die Freiheit. Wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich nicht aus Zwang ein Ja zu mir, nicht aus Zwang den Gehorsam, sondern ich wünsche mir natürlich, weil er mich akzeptiert als Gegenüber, weil er ein Ja zu mir findet. Gott spricht, aber der Mensch ist eben aufgerufen, Entscheidungen zu treffen. Das muss er tun. Entweder er lehnt das alles ab, ist alles Blödsinn, was die Kirche erzählt, was die Pastoren, was die Bibel sagt, halt nicht. Oder er findet da die Wahrheit seines Lebens drin. Das ist die Entscheidung, die der Mensch treffen muss. Selbst dann, wenn er sich der Entscheidung verweigert, wenn er sagt, damit will ich überhaupt nicht auseinandersetzen. Ich will überhaupt nicht damit beschäftigen, ich sage weder Ja noch Nein, ich sage gar nichts zu diesem Gott. Es gibt so ein Grundgesetz in der Kommunikation, das lautet, der erste Grundsatz halt nicht, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, selbst wenn ich mit jemandem nicht spreche, dann drücke ich ja auch was aus. Ich kommuniziere mit ihm, genauso ist es bei Gott. Selbst wenn einer nicht mal sein Nein spricht, wenn er sich das alles anhört und sagt, irgendwann habe ich nichts mit zu tun, hat er eine Entscheidung getroffen. Auch dann, wenn er sich nicht mal auseinandersetzt, sagt, das ist mir doch alles zu blöd, ich habe doch mein Leben, ich muss doch nicht mit irgendeiner Gottesfrage mich beschäftigen, halt nicht. Der Mensch ist zur Entscheidung aufgerufen und jeder Mensch entscheidet sich letztlich auch gegenüber diesem Sprechen Gottes. Und das ist ja auch etwas, was in der Natur des Sprechens liegt, wenn man angesprochen wird, dass man Antwort gibt. Und das ist eben das, was das Volk Israel getan hat und vor die Entscheidung gestellt worden ist. Sie haben es eben nicht getan, sie konnten es lassen, das haben sie dann auch getan. Oder manchmal ist ihnen auch gelungen, dass sie es gehört haben, dass sie es getan haben. Und da stehen wir auch immer wieder vor, ganz persönlich. Das ist nicht nur die Frage dessen, was das Volk Israel angeht, sondern auch wir sind gegenüber dem Sprechen Gottes dazu aufzurufen. Entweder wir hören es, also wir gehorchen dem, oder wir lassen es. Also es ist nicht nur die Frage der Entscheidung, will ich zu Jesus gehören oder nicht, sondern auch ganz im Kleinen, wenn in der Bibel steht halt nicht, du sollst nicht jähzornig sein, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, du sollst nicht dem Mammon nachlaufen, dann müssen wir uns dazu verhalten. Wir gehorchen oder wir lassen es. Wir müssen uns gegenüber dem Sprechen Gottes verhalten. Und dann drittes, der Gottesmensch hat das Sprechen Gottes in die Welt weiterzusagen. Also Hesekiel ist ein Gottesmann, ist ein Gottesmensch gewesen. Und wir werden uns jetzt in den nächsten 8 Stunden damit beschäftigen, halt nicht, dass er das Sprechen eben, das Gott gesprochen hat, dass er das weitergesagt hat. Gott hätte es auch mit einer Stimme vom Himmel kommen lassen, gar keine Frage, aber es hat ihm gefallen, dass er einen Menschen beauftragt hat, damals vor 2.500 Jahren eben, diesen Hesekiel, und er musste das Sprechen Gottes weitersagen. Das werden wir gleich auch noch sehen, wie intensiv das Gott betont, dass er das muss. Aber das gilt nicht nur für denjenigen, der in ganz besonderer Weise eben in das Propheten- und Wächteramt gestellt ist, sondern das gilt auch heute jedem Christen. Auch wenn wir gehört haben, dass der lebendige Gott zu uns gesprochen hat, wenn wir erkannt haben, wer Jesus Christus ist, wenn wir die Wahrheit der Bibel haben finden dürfen durch die Führung des Heiligen Geistes, so ist es auch unsere Aufgabe, wenn wir das Sprechen Gottes vernommen haben, weiterzugeben an andere Leute. Wenn wir ein Mensch Gottes sind, wenn wir eine Frau Gottes, wenn wir ein Mann Gottes sind, wenn wir zu dem lebendigen Gott gehorchen. Das resultiert aus dem Sprechen Gottes, dass, wenn ich das gehört und verstanden habe, dass ich nicht schweigen kann, dass ich nicht verkündigen kann, sondern dass ich eben auch aufgerufen bin, dieses Sprechen Gottes der Welt weiterzugeben. Das 3 Gedanken zum Einstieg, zum Sprechen Gottes. Wir werden genau auf diese Formulierung, so spricht der Herr, noch intensiver zurückkommen halt. So spricht der Herr, Sie hören oder lassen es. Gott, der Herr, spricht. Der Mensch ist gegenüber dem Sprechen Gottes zur Entscheidung aufgerufen. Und drittens, der Gottesmensch hat das Sprechen Gottes in die Welt weiterzusagen. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, danke, dass du sprichst. Danke, dass wir dein Wort immer noch frei und unverboten haben dürfen. Danke, dass wir uns immer noch stärken dürfen an und in deinem Wort. Und ich möchte es bitten einfach, dass das jetzt auch geschieht in dieser Bibelstundeneinheit, die vor uns liegt, Herr, dass wir alle, die wir heute gekommen sind, in den nächsten Stunden gekommen sind und zugeschaltet sind, etwas mitnehmen können, weil wir deine Stimme hören, weil wir etwas verstanden haben von dem, was du schon vor 2.500 Jahren gesagt hast, aber was du neu auch uns zurufst. Danke, dass du lebendig bist in deinem Wort, dass du erfahrbar bist in deinem Wort. Dafür wollen wir dir die Ehre geben, Herr. Amen. Ich möchte gerne mit euch und Ihnen singen das Lied 159, einstimmend so auf diese neue Bibelstundeneinheit. Auf dein Wort will ich trauen. Auf dein Wort will ich trauen, Lied 159. Die ersten 3 Liedstrophen wollen wir gemeinsam singen. 159.
Auf dein Wort will ich trauen, mein Herr und Gott allein. Auf Felsen muss man bauen, um still und stark zu sein. Was Gott sagt, das besteht, es ist des Glaubens Ort. Ob alle Welt vergeht, fest bleibt dein heilig Wort. Auf dein Wort will ich hoffen, in Not und Angst und Schmerz. Der Weg zum Thron ist offen, ich fliehe an dein Herz. Denn was du uns verheißest, erfüllst du fort und fort. Kein Feind soll mir entreißen den Trost von deinem Wort. Auf dein Wort will ich merken, es leuchtet meinem Fuß, zeigt, wie in Wort und Werken ich sein und handeln muss. Lehr mich ihm folgen schlichter, an jedem Tag und Ort. Was meinen Geist ich richte, ich fleißig deinem Wort.
Ja. Ich möchte kurz etwas sagen zur Einteilung der ganzen Bibelstundeneinheit. Das Hesekiel-Buch ist relativ lang, 48 Kapitel. Das wäre etwas langatmig, wenn wir denn für jedes Kapitel eine Stunde genommen hätten. Dann wären wir ein ganzes Jahr dran. Nicht, dass wir da vieles gefunden hätten, aber wir haben es erstmal auf, oder ich habe es erstmal auf 8 Stunden runtergebrochen. Wir werden heute beginnen mit der Person Hesekiels und werden sprechen über Berufung, seine Berufung und das Wächteramt, in das er hineingesetzt ist. Werden in der nächsten Stunde über das Buch als solches sprechen, wie es aufgebaut ist, was Besonderheiten ist und dann auch das zeitgenössische Umfeld beleuchten, immer natürlich im Vorfeld dann eines Textes, den wir dann intensiver betrachten werden. Werden in der dritten Stunde einmal die Gleichnisse, also die literarische Form des Gleichnisses, stärker in den Blick nehmen, denn Hesekiel hat sehr, sehr viele Gleichnisse, in denen er spricht und ist damit auch sein Stück weit Schwerpunkt geben für das, was später auch rezipiert wird. Auch Jesus hat ja in vielen Gleichnissen gesprochen, das ist sehr interessant. Und dann werden wir 5 Stunden haben, wo ich versucht habe, so die theologischen Schwerpunkte rauszuarbeiten und dadurch einfach mal es zu betrachten, dieses ganze Buch. Wir werden einen ersten theologischen Schwerpunkt haben, der quasi das Zentrum, auch das Wichtigste ist, die Herrlichkeit des Herrn. Das ist das große Thema, das durchzieht alles. In der 5. Stunde einen zweiten theologischen Schwerpunkt halt, da geht es um die Verfehlungen und den Untergang Israels, die permanente Anklage, immer wieder, das habt ihr falsch gemacht, diese Gerichtsworte, die sie hören werden. In der 6. Stunde werden wir über das Gericht an den Nachbarvölkern, es ist nicht nur Israel, das verurteilt wird, sondern es sind ganze Kapitel, die sich dann mit Nachbarvölkern beschäftigen, da werden wir über die sprechen und natürlich auch die nochmal vor Augen gestellt bekommen, mit welchen Nachbarn haben wir es überhaupt zu tun. Werden dann den 4. theologischen Schwerpunkt herausarbeiten über das Hirtenamt. Das ist auch etwas ganz Wichtiges, ganz Zentrales halt bei Hesekiel, auch bei Jeremia, der zeitgleich ist, da werde ich gleich was zu sagen. Und werden dann schließen, das sind so die letzten 8 Kapitel im Buch, mit dem neuen Tempel. Das sind wunderbare Visionen, die Hesekiel gezeigt bekommt über das Neue, was werden soll, eben mit diesem Themeneinheit Tempel. Da werden wir insgesamt auch über den Tempel in Jerusalem oder die Tempel auch, die gewesen sind in der Geschichte Israels, das werden wir dort auch betrachten. Bevor ich jetzt etwas sage zur Person Hesekiels, möchte ich drei Bücher kurz vorstellen. Ich gebe die auch rum, dass Sie und ihr einfach mal einen Blick reinwerfen könnt. Die Frage, was kann man denn so lesen, begleiten, was ist denn ganz gut? Generell, das hier werden wir auch im nächsten Gemeindebrief nochmal vorstellen. Die Studienbibel von John MacArthur, sehr, sehr gut. Zwar nicht jetzt ganz ausführlich, aber zu jedem Propheten, zu jedem Buch gibt es auch eine Einleitung halt. Wesentliche Fragen werden geklärt, in kurzer Form nicht ganz ein Kommentar, aber als Studienbibel sehr gut geeignet. Kann ich nur empfehlen, nicht ganz so teuer, 30 €. Sehr gut ist die Schlachterübersetzung, eine sehr gute, wortgetreue Übersetzung, auch mit vielen Konkordanzen hinten drin, also wirklich zum Studium der Bibel sehr, sehr gut geeignet. Und auch da, wenn man da über das Hesekiel lesen würde, ist man schon weit drin. Habe noch etwas mitgebracht, was ein Stück weit tiefer hineinführt, ein Buch von Roger Libby, das ist ein Schweizer promovierter Theologe, Dr. Libby halt, sehr guter Mann, ist nicht ganz so lang, das Buch knapp 200 Seiten halt, Hesekiel, Esra, Studienreihe, lässt sich sehr, sehr gut lesen, muss man keine Angst haben, dass das zu theologisch wäre halt, sehr gut, ist noch nicht ganz so alt, also ganz hervorragend, ich gebe das einfach mal so auf der anderen Seite weiter. Und ein drittes Buch, was man noch gut lesen kann, halt, also das sind jetzt alles keine super wissenschaftlichen Kommentare, die nur die Theologen lesen können, wo dann die Hälfte der Seiten auf Hebräisch geschrieben sind, sondern wirklich sehr lesbar. Das ist der alte Klassiker, das ist die Wuppertaler Studienbibel. Da hat der Dr. Gerhard Meyer, der ehemalige Bischof der Württembergischen Landeskirche, ganz hervorragenden Kommentar geschrieben. Der ist noch intensiver, würde ich sagen, als das, was auch bei Libby ist. Also man merkt auch bei Libby, der hat manches hier rausgenommen. Also das sind so Standard Werke, wenn man sie seht und ihr sagt, Mensch, was können wir denn machen, um das Begleiten ein bisschen zu vertiefen? Wie gesagt, ich gebe das andere hier weiter, dass Sie mal einen Blick reinwerfen. Das muss man nicht. Also ich werde das alles auch so darstellen, dass man das hoffentlich so verstehen kann. Das ist gar kein Thema. Aber wenn die Frage ist halt nicht, was könnte man denn, wenn das wäre halt, das sind so Dinge, die kann ich empfehlen, weil sie vom Theologischen ganz, ganz sauber sind, ganz hervorragend, gut lesbar sind halt nicht. Also die, wo man wirklich weiterkommt. Gut, jetzt wollen wir uns dem zuwenden, halt also was diese Person ausmacht, der Verfasser Hesekiel, damit wir den so ein bisschen vor Augen haben, halt, damit der uns ein bisschen transparenter ist, mit dem wir ja in den nächsten Stunden dann zu tun haben werden. Zunächst einmal zum Namen, das ist ja immer wieder so eine These. Jeder hebräische Name oder fast jeder, muss man sagen, lässt sich übersetzen und die Namen sind ganz häufig Programm. Die Namen haben ganz häufig mit dem etwas zu tun, wie die Person ist oder was sie ausübt. Und der Name Hesekiel oder Hezekiel, wie wir im Deutschen sagen, halt, heißt übersetzt Gott macht stark, Gott macht fest. Wir werden gleich bei der Berufungsgeschichte sehen, auch Hesekiel wird auf die Füße gestellt und er bekommt eine knallharte Stirn, weil die, mit denen er es zu tun hat, die sind so hart und Gott ist es, der ihn festmacht in dem, was er zu tun hat. Aber das spiegelt sich, wie gesagt, auch in diesem Namen wieder, Hesekiel, Gott macht fest. Wir wissen aus dem Buch Hesekiel, dass sein Vater Buzi hieß, aber weiter wissen wir darüber nichts. Wir wissen nicht ganz genau, woher kam. Er ist schon zugehörig der israelitischen Oberschicht, so viel kann man sagen. Aber was der Vater jetzt genau gewesen ist, wissen wir nicht. Hesekiel war verheiratet und zwar glücklich, denn wir wissen das daraus, weil in dem Buch, das werden wir noch lesen, berichtet wird, dass seine Frau stirbt. Das wird dann in Analogie zu einer Zeichenhandlung auch verfasst und da ist der Prophet sehr, sehr traurig, also das ist so eine schöne Formulierung der Bibel. Er verlor die Freude seiner Augen, also so wird der Tod der Frau, er verlor die Freude seiner Augen halt. Es wird aber nichts darüber gesagt und auch nichts überliefert, ob nun Hesekiel Kinder gehabt hätte. Bei anderen Propheten ist es ja so, bei Hosea oder bei Jesaja, die spielen eine Rolle auch in der Prophetie, die bekommen ja Namen, um dann Zeichen einfach für das Volk zu sein. Da wissen wir nichts, also weder, dass welche da wären, noch, dass eben keine da sind. Geboren ist Hesekiel um 625. Wir werden in der nächsten Stunde, werde ich das ausführlicher machen, dass ich mal so einen Einblick geben werde, so was das Zeitfenster angeht, so 650 bis 550, diese 100 Jahre mal ein bisschen näher beleuchten, was da alles passiert ist. Das ist ein spannendes Zeitalter gewesen halt, wo ganz vieles sich verändert hat im Vorderen Orient, wo die Assyrer an Macht verloren, wo die Babylonier aufstiegen, wo die Ägypter besiegt worden sind, wo Israel seine Staatlichkeit verloren hat. Und als er geboren wird, sind noch die Assyrer die vorherrschende Macht dort in diesem Bereich. Aber das erlebt er dann alles mit all diesen Umbrüchen. Er ist ein Zeitgenosse Jeremias, allerdings eine Generation jünger. Jeremia hat über einen sehr, sehr langen Zeitraum gewirkt, also 50 Jahre annähernd in der Wirkungszeit, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, die einzelnen Wirkungsphasen, Perioden bei Jeremia. Hesekiel ist nicht ganz so lange, der ist über 20 Jahre wirksam, zumindest das, was wir überliefert bekommen, was wir fixen können. Und er hat eine ganze Weile zeitgleich mit Jeremia gewirkt. Allerdings, Jeremia war bei denen in Jerusalem, bei denen, die noch in Israel waren, da hat er gewirkt, also bei denen im Lande. Und Hesekiel war eben im Exil, der war schon weg. Es hat ja verschiedene Stufen, da werden wir auch nächste Stunde noch intensiver drüber sprechen. Es hat im Prinzip zwei große Deportationen gegeben und nochmal zwei kleine. Die eine, 606 vor Christus, schon so eine ganz kleine, da wird zum Beispiel Daniel mitgenommen. Daniel ist auch ein Prophet, der zeitgleich mit Hesekiel gelebt hat. Daniel wird auch mehrfach im Hesekiel-Buch erwähnt. Dann kommt 597 eine erste große Deportation. Da wird eben Hesekiel und alle Oberschicht, da wird auch der König mitgenommen, die werden dann angesiedelt in Babylonien und die werden vergleichsweise gut behandelt. Also da werden das nächste Stunde ausführlicher behandeln, halt Aufstandsbewegungen gegeben und da lassen die Babylonier schon mal das erste Mal so die Muskeln spielen und nehmen halt so die Oberschicht mit. Da gehört, wie gesagt, Hesekiel zu, deshalb wissen wir auch, dass er so, ich sag mal, Oberschichtsangehöriger gewesen ist. 10 Jahre später kommt dann die ganz große Deportation, wo nicht nur deportiert wird, sondern eben auch alles zerstört wird, 587, die große Katastrophe. Und dann gibt es noch eine kleine Deportation danach, wo nochmal Leute weggeführt werden. Also sind im Prinzip zwei große, zwei kleine Deportationen. Und bei der zweiten, also 597, dort ist Hesekiel dabei. Er ist nicht nur Mitglied der israelitischen Führungsschicht gewesen, sondern er war vom Beruf auch Priester, also auch noch ein sakraler Mensch. Er kommt aus priesterlichem Geschlecht und er wird berufen zu seinem Dienst, etwa nachdem er 3 Jahre, 4 Jahre dort in dem Exil schon ist, und zwar als er 30 Jahre alt ist. Und dieses Alter 30 ist etwas Besonderes. Das ist das Alter, mit dem die Priester normalerweise, also wenn sie aus priesterlichem Geschlecht waren, die Männer ihren Dienst am Tempel antraten. Also da wurden nicht die ganz Jungen rangelassen, sondern die mussten schon ein gewisses Alter haben. Jetzt ist er natürlich fern der Heimat, nicht mehr in Jerusalem. Er hat keine Möglichkeit, am Tempeldienst wahrzunehmen. Aber Gott sucht sich eben einen Priester raus, der den Dienst für ihn im Exil an seinen Leuten tut. Und zwar gerade auch in dem Zeitfenster, wo er normalerweise seiner normalen Berufung nachgegangen wäre. Er lebt in einer Stadt, die heißt Tel Aviv, also nicht Tel Aviv wie das heutige, die ist erst vor 120 Jahren oder was gegründet worden, die ist noch nicht so alt, sondern in einer Stadt, die hieß Tel Aviv in Babylonien am Fluss Kebar, das ist ein Nebenfluss des Euphrats, etwa so 80 Kilometer südlich von Babel im heutigen Irak. Wie gesagt, vergleichbar komfortabel. Die Babylonier praktizierten, anders als die Assyrer, eine relativ moderate Politik bei der Besetzung. Das ist sehr interessant bei den Großmächten zu sehen, wie sind die mit ihren besetzten Leuten umgegangen. Bei den Assyrern war es so, die sind in die Länder gekommen und haben die dort ansässige Bevölkerung deportiert. Also das Nordreich, also die 10 Stämme, die oben gewesen sind, 722 im Norden, die werden von den Assyrern besiegt. Das Nordreich geht ja 722 um und dann sind die hingegangen und haben die überall zersiedelt angesiedelt, überall, und haben dort im Nordreich andere Leute, nämlich die Samaritaner, angesiedelt. Deshalb sind die vermeintlichen 10 Stämme untergegangen. Die sind dann halt in der Diaspora gewesen. Die Babylonier waren anders als die Assyrer, die sind hingegangen und haben gesagt, wir deportieren die auch. Das ist besser, die rauszunehmen, aber wir lassen die dann zusammen wohnen. Die bleiben zusammen halt und als Truppe und die geben wir auch weite Rechte, die sind keine Sklaven, die können hier leben, wenn sie sich vernünftig benehmen, dann können wir die auch in unser Reich integrieren. Daniel beispielsweise steigt ja am Hof auf und bekommt große Macht halt. Die Römer beispielsweise, die verfolgten wieder eine andere Besatzungspolitik, die haben die Leute nicht weggebracht, sondern die haben gesagt, wir gehen rein und picken einige Leute raus und denen geben wir Macht. Wir lassen das bestehen, die können weiter ihren Glauben haben, gar kein Thema halt. Also wenn die Römer eine Stadt eroberten, da haben die mit ihren Leuten gebetet zu den Göttern dieser Stadt, Herr, sei uns gnädig, wir lassen euch weiter euren Tempelkult und alles weitermachen halt. Haben gesagt, dieses Teile und Herrsche, das war deren Besatzungspolitik. Und wie gesagt, bei den Babyloniern war es so, dass die einfach, die haben zusammen wohnen lassen. Deshalb ist es auch für Hesekiel in seinem Amt möglich, dass er die Israeliten als Ganzes ansprechen kann. Das wäre im Nordreich nicht möglich gewesen. Die haben zersiedelt überall gelebt. Hier war es tatsächlich eine Gruppe, die zusammenblieb, ihre Feste gefeiert hat, ihre Sprache gesprochen hat, weiter in dieser Identität gelebt hat. Auch der König war ja da dort im Exil, der ist dann später begnadigt worden, halt, der dort gewesen ist, halt, wo man wirklich sagt, man hat diese Strukturen übernommen. Man hat zwar keinen Tempel mehr gehabt, man war nicht mehr in Israel, man war nicht in Jerusalem, aber man lebte eben in dieser Identität als Israel weiter. Und dort tut eben Hesekiel Dienst und dort zu diesen Menschen wird er mit seiner Botschaft gesandt. Also alles, was wir jetzt hören werden, spricht Hesekiel nicht eben zu den Menschen, die dort im Land geblieben sind, sondern er hat die Aufgabe, zu den Exilierten zu sprechen, halt, denen Dinge klarzumachen. Wir wissen nicht genau, wie Hesekiel gestorben ist. Das heißt, wir wissen es gar nicht, wenn wir nur die Bibel zugrunde legen. Allerdings in der jüdischen Tradition ist überliefert, dass Hesekiel im Jahr 560 von eben einem israelitischen Fürsten getötet worden sei im Exil, weil er dessen Götzendienst angeklagt habe. Das, wie gesagt, die jüdische Tradition. Ich sage immer, das wissen wir mittlerweile aus der Historie, dass da viel Wahrheit dran steckt halt. Und sowas ist ja nun auch nicht irgendwas, was man sich unbedingt ausdenkt halt. Nur wir können es nicht belegen halt. Aber man kann etwa absehen, dass tatsächlich auch das so ein bisschen da einhergeht mit der letzten Meldung, die wir von ihm wissen, beziehungsweise die zeitlich belegbar ist im Hesekielbuch. Das ist nämlich um 571. Also da käme das etwa von der Tradition hin. Generell, und dann will ich auch schließen dazu, weil viel mehr kann man auch über Hesekiel nicht sagen, generell kann man sagen, dass wir über ihn weniger wissen als über die anderen beiden großen Propheten, also Jesaja, Jeremia, die sind durch das, was sie getan haben, viel präsenter, auch in der Bibel präsenter, also wenn man auch so ein bisschen fragt, ich habe das ja selber gesagt, also über Jesaja, Jeremia habe ich schon Bibelstundeneinheit gemacht, das ist für mich jetzt eine Erstbegegnung gewesen. Ich habe auch nicht so viel gepredigt über Hesekiel, so viel wie über Jeremia oder über Jesaja halt. Und das ist zweimal, du hast gesagt, also zumindest hier in Martini, es ist schon so ein bisschen unbekannterer, weil aber auch das Leben nicht so viel hergibt, wie eben bei Jeremia, den wir sehr gut kennen, halt gerade aus seinen Konfessionen, oder bei Jesaja mit den Dingen, der da wesentlich fassbarer ist. Auch in der Bibel selber, namentlich außer dem Buch dort nicht zitiert wird halt. Also er tritt damit hinter seiner Botschaft zurück und das macht ihn auch so sympathisch. Es geht nicht um die Person, sondern es geht um die Botschaft. Das ist ganz entscheidend, das geht es bei jedem Propheten, aber hier ist es sehr deutlich, dass wirklich die Person Hesekiel nicht so wichtig ist, nicht so im Vordergrund steht, wie eben das, was tatsächlich seine Botschaft ist. So viel zum Verfasser, zur Person. Ich möchte dann noch etwas hinführend sagen zur Berufung. Wir werden uns jetzt ja eine Berufungsgeschichte ansehen. Ich werde gleich lesen die Verse Hesekiel 1, 26 bis 3, 21 und möchte aber vorher noch etwas sagen zur Berufung, denn das, was wir da lesen werden, ist eben diese Berufung des Hesekiels in das Prophetenamt, in das Wächteramt. Berufungen sind etwas Spannendes in der Bibel, etwas, was die Bibel auch ausführlich erzählt. Und da können Sie, da könnt ihr auch sofort schalten, könnt sagen, ho, also Berufung, da kennen wir eine ganze Menge halt. Der Abraham, der Mose, der Samuel, der Saul, Jesaja, David, die Jünger, Jeremia, Matthäus, alles also ausführlich zum Teil erzählt. Also allein die Berufungsgeschichte des Mose. Zwei Kapitel, auch hier die Berufungsgeschichte, über zwei Kapitel streckt sich das hin. Ausführlich die Geschichte bei Paulus halt zu erzählen, wie kommt er in den Dienst? Da legt die Bibel sehr, sehr viel Wert drauf, das zu erzählen, das zu berichten. Und es ist auch interessant zu sehen, wie unterschiedlich sich diese Berufungen gestalten, wie schwerfällig die zu Berufenden schon manchmal das sind. Der kleine Samuel, der versteht es erst gar nicht, der läuft zum falschen Priester, der kann ihm keine Antwort geben, der Eli halt. Und dann irgendwann versteht er es, irgendwann hat es der andere verstanden halt. Mose in seinen Widerständen, Abraham, der die Berufung erst nur ja, zögerlich annimmt, gar nicht so gehorsam ist, nicht alles genau befolgt. Also ganz spannende, unterschiedliche Dinge, die berichtet werden. Und das ist auch immer wieder spannend, mit Menschen zu sprechen. Ich sage, wenn die Bibel das so ausführlich schildert, ist es spannend, auch mit Menschen heute zu sprechen über ihre Berufung, mit Kollegen, mit Pastoren. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Pfarrer zu fragen, nur erzählen Sie mal Ihre Berufungsgeschichte zum Pfarramt halt. Warum denn Pfarrer? Also nicht, wie bin ich zum Glauben gekommen, das sind auch spannende Geschichten, das ist auch sehr individuell. Aber zu sehen, ich stehe in einem Dienst, wie ist denn meine Berufung dazu? Also das ist was ganz Spannendes. Berufung, dieses Wort heißt im Hebräischen kara, im Griechischen kaleo. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes, das heißt so viel wie herbeirufen, herausrufen. Wenn die Bibel im Neuen Testament die Gemeinde beschreibt, dann sagt sie die Ekklesia, die Ekkaleo kommt, das wäre die Herausgerufenen. Das heißt, wir als Gemeinde sind herausgerufen. Es ist dasselbe Wort, im Prinzip berufen. Wir sind ja auch berufen, alle wie wir hier sind. Zwar jetzt nicht irgendwelche besonderen Dienste zu tun, das sind auch manche, aber wir sind alle berufen zum ewigen Leben. Dazu hat uns Gott ja herausgerufen, das haben wir gehört. Berufung ist eben nicht nur zu sagen, du musst jetzt als Pastor Latzel hier in dieser Gemeinde Dienst tun für die und die Zeit. Berufung gilt jedem wiedergeborenen Menschen und berufen tut Gott zu unterschiedlichen Dingen. Erstmal zum Glauben an ihn. Er beruft uns zum Glauben an ihn. Er beruft uns zweitens zur Gemeinschaft mit ihm und er beruft uns auch zum Dienst für ihn. Und das ist erstmal eine allgemeine Berufung, die gilt uns allen. Also alle Wiedergeborenen, die heute Abend hier sitzen, alle, die zugeschaltet sind. Ich darf euch das sagen, ihr seid berufen. Dass ihr gläubig seid, hat ja nichts damit zu tun, dass ihr irgendwann wie den Dreisatz verstanden habt, wer Jesus Christus ist, sondern hat zu tun mit der Berufung Gottes, der euch zum Glauben berufen hat. Er hat euch zum Glauben an ihn berufen. Er hat euch zur Gemeinschaft mit ihm berufen, dass ihr in seinem Wort lest, dass ihr Gemeinschaft habt mit ihm in der Gemeinde. Aber er hat euch alle auch zum Dienst berufen. Jetzt muss nicht jeder Pastor werden, nicht jeder Prophet werden, sondern das sind Spezialberufungen. Das sind die allgemeinen Berufungen. Ich unterscheide hier immer zwischen den allgemeinen Arbeitsaufträgen im Reich Gottes, Heiligung, Weitergabe des Wortes Gottes und den speziellen Arbeitsaufträgen, eine Gemeinde zu leiten, Ältester zu sein, all diese Dinge halt. Berufung, und das ist wichtig, ist die Grundlage allen Dienstes im Reich Gottes. Der große Bischof Hermann Betzel, der hat gesagt, also der hat schon vor 100 Jahren, ist er schon gestorben, aber da weiß man, wie war es damals war, dieses Wort, das er sagte, nichts leidet die Kirche so sehr, wie an der Fülle der unberufenen Mitarbeiter. Und das ist genau das Problem, das wir heute in Deutschland auch haben. Die unberufenen Mitarbeiter, die Pastoren, die nicht gläubig sind, die Pastoren, die nie den Ruf des lebendigen Gottes in den Dienst gehört haben, sondern das gemacht haben, weil sie früher mal dachten, hier kann ich mich politisch engagieren, hier kann ich meine Friedensideologie leben, hier kann ich mich, und das ist ja zum Teil auch sehr redlich, einfach meine Mitmenschlichkeit ausleben. Aber wenn man die dann fragt, sagen, nee, das ist doch Quatsch, das ist alles Blödsinn, das passiert doch gar nicht mehr. Es ist entscheidend wirklich, dass man die Berufung erlebt. Und hier in der Gemeinde ist es in unserer Gemeindeordnung ganz klar gelegt, auch das Thema Berufung. Also als ich vor 10 Jahren hier den Dienst angetreten habe, da musste ich mich eben diesem Formular stellen. Es gibt, wenn Sie das mal gelesen haben, in unserer Gemeindeordnung ein Formular für die Ältesten, aber eben auch für den Pastor. Und da heißt es dann, also wenn man jetzt gewählt ist von der Gemeinde, das ist ja das eine, dass der Konvent irgendwann sagt, jawohl, den Pastor wählen wir jetzt mit einer hoffentlich guten Mehrheit, dass dann irgendwann dann der Schriftführer kommt und dann, aber dann das Entscheidende ist, dass der Bauherr dann hintritt für die Gemeinde und sagt, lieber Bruder, in meinem Fall war das dann mein Name, lieber Bruder Latzel, vor Gottes Angesicht und vor dieser Gemeinde frage ich dich, bist du überzeugt, dass Gott dich durch die Gemeinde zu diesem Dienst als Pastor berufen hat? Und damit ist mein Dienst hier in Martini losgegangen. Und das konnte ich mit vollem Herzen ja sagen. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, nach Bremen zu kommen, habe Hürden aufgestellt, wo ich gesagt habe, ja, wenn ich kommen soll, dann das und das und das und das. Und dann wurden alle Hürden rausgenommen, wo klar war, das war der Ruf. Und es ist sehr gut, dass wir dieses Formular haben, dass das wirklich klar ist. Und das war etwas zu sagen, das ist wichtig, nicht hier hinzukommen, weil man sagt, das ist so eine tolle Stadt oder hier sind so tolle Menschen und das muss sowieso mal eine Luftveränderung haben, sondern zu sagen, ich tue einen Dienst im Reich Gottes deshalb, weil Gott mich berufen hat. Das gilt für den Pastor, das gilt aber auch wirklich für alle Ämter, die man zu machen hat. Aber es ist gut, dass wir das einfach auch an den Beginn des Dienstes hier bei uns gestellt haben, dass klar wird, ich mir klar bin, Gott hat mich berufen, auch im Gegenüber zur Gemeinde. Wir kommen gleich dazu, auch der Prophet ist berufen. Nicht um dem Volk Israel im Exil viel Spaß zu bereiten und da irgendwie den großen Unterhalter zu machen und sagen, nächste Woche machen wir mal einen Ausflug, da gehen wir mal nach Babel, gucken uns mal die hängenden Gärten oder sonst irgendetwas an, sondern er ist berufen von Gott. Und das ist eben auch hier, das werden wir gleich sehen, im Gegenüber dazu. Ich bin zwar euer Pastor, aber primär bin ich nicht für euch da. Ich bin primär als Pastor für den lebendigen Gott da.
Das ist das Erste, was ich hören muss. Ich bin euch natürlich als Hirte zugeteilt. Aber entscheidend ist, was der lebendige Gott von mir möchte für diesen Dienst hier. Und das ist das Entscheidende für den Pastor, aber auch für jeden Dienst zu sagen, den ich innehabe, zu sagen, nicht nur ich, sondern jeder zu sagen, als Erstes vor Gott und dann vor den Menschen. Das ist ganz wichtig. Vielleicht eins noch zur Berufung. Man kann Berufung verlieren. Auch davon berichtet die Bibel. Wir werden gleich auch davon hören, wie intensiv Ezekiel das eingeschärft bekommt, dass gesagt wird, du musst am Wort bleiben, wenn du dich daran verfehlst. Und verfehlt man sich am Wort, wird die Berufung hinfällig. Das ist die furchtbare Geschichte Sauls, ein berufener Mann Gottes, den Gott ausersehen hat, dem vieles gegeben hat, der den Ruf hat, aber der dann den Fehler macht, vom Wort zu gehen. Und dann wird die Berufung hinfällig. Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes führt zum Verlust der Berufung Gottes halt. Das ist etwas, was die Bibel auch in Deutlichkeit sagt. Das einfach nochmal so hinführend, so allgemeine Dinge zum Begriff Berufung. Jetzt wollen wir kommen eben zu der Berufungsgeschichte Hesekiels. Und ich habe das rausgegriffen aus dem, ich habe das erste Kapitel, werden wir später betrachten. Da geht es um die Vision, die Hesekiel sieht. In den ersten 25 Versen wunderbare Dinge, wie Gott sich ihm offenbart, wo der erschlagen von ist. Also er sieht dann Wagen, die sich bewegen in der Lebendigkeit, die vier Wesen. Wir werden diesen Text noch betrachten. Und in dieses Geschehen der totalen Offenbarung Gottes, wo wirklich, ich sage das jetzt mal so neudeutsch, so ein bisschen wie die Jugendlichen, total geflasht ist, der fällt um, der ist gefüllt, der ist also, der sieht eine Herrlichkeit, ist ja klar, der ist hier in der Gegenwart des lebendigen Gottes und hat eine Vision, das übersteigt alles, was vorstellbar ist. In dieses Geschehen hinein kommt dann die Berufung und da steigen wir jetzt ein, wenn wir einsteigen mit Hesekiel 1, 26. Also es ist gerade so, dass er diese Gottes Thron gesehen hat. Wie gesagt, wir werden diesen Text noch lesen halt. Und jetzt passiert eben die Berufung. Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich. Und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Also er sieht Gott aussehend wie ein Mensch. Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer, aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den Israeliten, zu dem abtrünnigen Volk, das von mir abtrünnig geworden ist. Sie und ihre Väter haben bis zum heutigen Tag wieder mich gesündigt. Und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Und du Menschenkind sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich. Und du wohnst unter Skorpionen. Und sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich nicht vor ihrem Angesicht entsetzen. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs, sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt und die hielt eine Schriftrolle. Die bereitete sie vor mir aus, und sie war außen und innen beschrieben und darin stand geschrieben Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss die Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen. und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie und sie war in meinem Mund, in die ich wie so süß wie Honig. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, geh hin zum Haus Israel und verkündige ihnen meine Worte. Denn ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das unbekannte Worte und eine fremde Sprache hat, sondern zum Haus Israel, nicht zu allzu vielen Völkern, die unbekannte Worte und eine fremde Sprache haben, deren Worte du nicht verstehen könntest. Und wenn ich dich zu solchen sendete, würden sie dich gerne hören. Aber das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören. Denn das ganze Haus Israel hat harte Stirnen und verstockte Herzen. Siehe, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Ja, ich habe deine Stirn so hart wie einen Diamanten gemacht, der härter ist als ein Kieselstein. Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, alle meine Worte, die ich dir sage, die fasse mit dem Herzen und nimm sie dir zu Ohren. Und geh hin zu den Weggeführten deines Volkes und verkündige ihnen und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, sie hören oder lassen es. Und der Geist hob mich empor. Und ich hörte hinter mir ein Getöse wie von einem großen Erdbeben, als die Herrlichkeit des Herrn sich erhob von ihrem Herrn. Und es war ein Rauschen von den Flügeln der Gestalten, die aneinander schlugen, und auch ein Rasseln der Räder neben ihnen, wie das Getöse eines großen Erdbebens. Da hob mich der Geist empor und führte mich weg. Und ich fuhr dahin im bitteren Grimm meines Geistes, und die Hand des Herrn lag schwer auf mir. Und ich kam zu den Weggeführten, die am Fluss Kebar wohnen, nach Tel Aviv, und setzte mich zu denen, die dort wohnten, und blieb dort unter ihnen 7 Tage ganz verstört. Und als die 7 Tage um waren, geschah des Herrn Wort zu mir. Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Mund das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst ihm nicht, um den Gottlosen vor seinen gottlosen Wegen zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinen gottlosen Wesen und Wegen, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, so werde ich ihn zu Fall bringen und er muss sterben. Denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben müssen und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gerechten warnst, dass er nicht sündigen soll und er sündigt auch nicht, so wird er am Leben bleiben, denn er hat sich warnen lassen und du hast dein Leben errettet. Das ist die Berufungsgeschichte Hesekiels. Und ich möchte aus diesem, gigantische Geschichte ist, also ganz stark, also ganz viele Bilder, unglaublich stark, also wunderbar, habe ich versucht, so 3 Dinge oder 4 Dinge rauszubrechen, dass wir uns die nochmal so ein bisschen exemplarisch angucken können, was hier passiert ist. Ich möchte etwas sagen zur Vorgeschichte dieser Berufung, bevor Gott tatsächlich dann den Auftrag erteilt. Ich möchte etwas sagen zur Zurüstung Hesekiels bei seiner Berufung. Ich möchte etwas sagen zu den Adressaten, das Berufungswirken Hesekiels gilt, und eben zum Wächteramt als Kernaufgabe seiner Berufung. Das erste ist die Vorgeschichte seiner Berufung. Deshalb habe ich das mit hineingenommen, diese ersten Verse, die Verse ab 1,26. Also bevor Hesekiel diesen Dienst tun soll, eben diesen prophetischen Dienst am Volk Israel, wird er von Gott zugerüstet. Da ist jemand, der eine besondere Qualität hat als Prophet. Der wird nicht einfach losgeschickt, sondern da passiert vor der Berufung etwas. Und zwar, er erlebt Gott. Ich habe, wie gesagt, aus Zeitgründen diese ersten 25 Verse nicht gesehen, aber Sie haben das so ein bisschen auch bei der Berufung gemerkt, wo auf einmal dann das losgeht, wo sich die Herrlichkeit Gottes, und da ist wie ein Erdbeben halt. Und diese ähnlichen Bilder, die sind vorher in den ganzen Versen. Da ist ein Erleben Gottes. Dieser Mann war in die Gegenwart des lebendigen Gottes gestellt. Und das ist das Entscheidende für seinen Dienst später. Er darf erleben, vor wem er hier steht. Und wenn er dann zu diesen Exilierten geführt wird, das sind Menschen, auch wenn das Fürsten waren, selbst wenn es der König war, der im Exil dort lebte halt. Das waren nur Leute, die auch jeden Morgen aufs Klo mussten halt, nicht, die irgendwann krank wurden und irgendwann gestorben sind halt, nicht. Das war ganz wichtig für ihn, einfach dieses Erleben des Allmächtigen, auch gegenüber den Menschen. Und das ist wichtig für das Prophetenamt, dass der Prophet das weiß. Ich übertrage das einfach auch mal aufs Pastorenamt. Entscheidend für einen Pastor ist, dass er wirklich dieses Erleben mit Gott hat, dass jemand, der hauptamtlich Dienst tut, der das Wort auslegt, das Erleben Gottes hat. Sie werden heute in keiner Landeskirche mehr gefragt, bist du ein wiedergeborener Christ, ja oder nein? Hast du erlebt, dass Jesus Christus auferstanden ist? Das kommt nicht zur Sprache. Aber das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende, dass ich als Mensch das erlebt haben muss. Ich kann der gebildetste Theologe sein, und das haben wir ja nun wirklich in eigenen Reihen erlebt mit unserem Professor Dr. Huntemann, der ein gebildeter Theologe war und von Jesus keine Ahnung hatte. Blind, theologisch gebildet, blind, kein Erleben Gottes. Und dann kommt das Erleben Gottes, dann ist natürlich richtig ein vollmächtiges Werkzeug. Aber das ist entscheidend, die Vorgeschichte, das Erleben Gottes. Und dieses Erleben Gottes gesteigert über das Hören Gottes. Das ist das Zentrale. Wenn Sie das nochmal sehen, einfach nicht. Und ich hörte, wie er mit mir sprach, so heißt es immer wieder. Er hört, Gott redet mit ihm. Gott redet mit Hesekiel. Bei all dem, was er gesehen und erlebt hat, kommt dann das Entscheidende, dass dann Gott redet. Und das haben wir ja bei der ganzen Berufungsgeschichte hier. Das ist ein Monolog Gottes, wo Gott ihm erklärt. Er hört Dinge. Er hört, dass der lebendige Gott spricht. Auch das ist wichtig für den Dienst als Pastor, als Prophet zu sagen, ich muss erst gehört haben. Ich muss erst gefüllt sein mit dem Wort Gottes, um anderen das Wort Gottes zu sagen. Darauf legt dann hinterher auch Gott Wert, dass er sagt, das musst du alles weitergeben, so wie ich es dir gesagt habe. Das ist wie bei diesen römischen Brunnen. Ich gebrauche ja immer wieder dieses Bild. Die kennen Sie, wenn dann so die Kaskaden sind. Oben ist so ein kleines Behältnis, halt, das läuft irgendwann voll. Dann läuft es in die nächste Stufe, in die nächste Stufe, in die nächste Stufe. Und genauso ist es beim Propheten. Der muss gefüllt sein mit dem Wort Gottes. Und dann bricht es aus ihm raus. Jeremia schreibt in Jeremia 20, ich wollte es verschweigen in mir, aber es ging nicht. Da brach es aus mir raus, ich konnte es nicht verschweigen. Er hatte keine Lust mehr zum Prophetenamt, aber es wird so gewaltig halt nicht dieses Erleben, dass er gar nicht anders kann, als zu sprechen. Und dazu ist es wichtig, dass ich höre. Auch wenn ich predige, ist es ganz wichtig als Pastor, dass ich selber höre, dass ich mich selber fülle mit dem Wort, dass ich selber mich fülle mit dem lebendigen Wasser, damit ich lebendiges Wasser weitergeben kann. Und das ist genau die Zurüstung hier bei Hesekiel. Er hört. Und dann passiert etwas nach dem Erleben Gottes, nach dem Hören Gottes. Da fällt dann die Anbetung. Und das ist ein ganz wichtiges Moment für den Propheten, dass er in der Anbetung ist. Hier heißt zwar nicht Anbetung, hier heißt, er fällt auf sein Angesicht. Aber dieses Angesichtfallen ist eben die Proskynese, die tiefste Form der Anbetung, zu sagen, du bist der König, ich bin nichts, ich werfe mich in den Staub und du bist der Herrliche, der Ewige. Das ist dieses Bild dahinter. Und es ist ganz wichtig, dass ich in dieser Anbetungshaltung, wenn ich vollmächtig Dienst tun möchte, sein muss. Diese Anbetungshaltung, das leistet genau eben Hesekiel hier, dass er genau das eben tut. Er betet nach dem Erleben Gottes, nach dem Hören Gottes den lebendigen Gott an. Und ein Mensch, der diese Qualität hat, und dann von Gott berufen wird, der wird auch zugerüstet. Damit komme ich zum Zweiten in dieser Berufungsgeschichte. Die Zurüstung, die wir hier sehen, was Gott mit diesem Hesekiel macht, das sind so ganz tolle Formulierungen hier in dem Text, wunderbar in der Lutherbibel gelungen, dass er auf die Füße gestellt wird. Da heißt es hier, er stellt ihn auf die Füße. Du Menschenkind, tritt auf deine Füße. Und dann heißt es, und er stellte mich auf meine Füße. Also die Bibel legt viel Wert darauf, dass dieser Akt durch Gott passiert. Er stellt ihn auf die Füße. Früher sagten wir so, bei uns in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, so die Jugendlichen, was wollen wir denn heute auf die Beine stellen? So ein bisschen so nach dem Motto, was wollen wir denn heute mal so anleiern, nicht? Was wollen wir auf die Beine stellen? Womit soll es denn losgehen? Das ist entscheidend. Hier bei Hesekiel geht es los mit dem auf die Füße stellen Gottes. Er stellt es auf die Füße. Er bringt es, um diesem Bild zu bleiben, in Gang. Er bringt es in den Gang. Und er stellt Hesekiel auf die Füße, damit er einmal marschieren kann. Er soll gehen zu den Exilierten, aber er soll auch standhaft sein. Das ist das, was ich dann in den nächsten Jahren für ihn dann zeigen sollte, was auch das Buch dann widerspiegelt, Hesekiel halt nicht. Er muss immer wieder hingehen zum Volk, aber er muss auch standhaft stehen bleiben, wenn er das Wort ausrichtet. Also das ist dieses auf die Füße stellen, und das macht aber als erstes Gott. Er stellt auf die Füße. Nicht Hesekiel ist aus eigener Kraft aufgestanden, sondern er stellt, der lebendige Gott, auf die Füße. Und dann ein Bild, also das ist so fantastisch, das Essen des Wortes, nicht? Da ist diese Buchrolle und Gott sagt, das musst du in dich reinessen. Dieses Bild, der Aufnahme des Wortes Gottes, zu sagen, ich kann mich gar nicht tief genug, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, hineinfressen ins Wort Gottes. Immer tiefer. Gerade wenn ich Prophet bin, gerade wenn ich hauptamtlichen Dienst tue, wenn ich wieder, ich muss mich hineinfressen in das Wort Gottes. Es muss mich von innen packen und da muss ich hinein. Und jetzt ist niemand von Ihnen aufgerufen, sich die Lutherbibel zu nehmen und die da reinzu. Das funktioniert nicht. Sie müssen ja auch nicht darauf schlafen, sondern Sie wissen, was man machen muss. Wir müssen uns hineinfressen, bildlich geschehen, dass wir sagen, wir nehmen es in uns auf, indem wir es lesen. Gott sei Dank haben wir das Wort. Wir sind so privilegiert, dass wir das Wort haben. Wir dürfen es essen, nicht mit Messer und Gabel, aber indem wir es lesen, indem wir es hören. Und das ist so wichtig für das Christsein, das ist so wichtig für das Pastorensein, das Essen des Wortes Gottes, sich mit dem anzufüllen. Ein anderes, was der Prophet mitbekommt, ist das Hartmachen der Stirn. Das ist so ein anderes Bild, was hier gebraucht wird. Ich mache deine Stirn hart. Hart wie ein Diamant. Das, was er betreiben wird, ist ein hartes Geschäft. Ist knallhart. Die Leute wollen das nicht hören. Die sind im Widerspruch. Die wollen das nicht. Die wollen das nicht hören, was er erzählt. Die wollen lieber auf das hören, was die Götzen der Baalen da, der Babylonier zu sagen haben. Mit denen wollen sie sich anfreunden. Aber nicht das, was da kommt. Da gibt es Widerstände. Und das sagt Gott klar. Das ist so. Hier gibt es brutalen Widerstand. Ein Haus des Widerstands, ein Haus des Widerstands, ein Haus des Widerstands wird es immer wieder genannt, zu sagen. Die werden dagegen angehen. Und da musst du drauf eingestellt sein. Du musst dich darauf wappnen, sagt er so. Und das ist auch wichtig, wenn man Pastor ist. Wenn heute Pastor, wirklich gläubiger Pastor in den evangelischen Landeskirchen ist und damit auch ein Stück weit prophetisches Amt wahrnimmt, Prophet, hier heißt ja nicht nur Ansage der Zukunft, sondern heißt ja Zeitansage, Wort Gottes ausrichten, dann muss man knallhart sein, weil die Widerstände kommen. Bei klarer Wortverkündigung gibt es immer Widerstände. Die ganze Bibel zeugt davor, immer alle Propheten halt, nicht nur Widerstände. Die werden verfolgt, die Könige sagen, wir schmeißen ihn in die Zisterne, wir wollen ihn umbringen. Die haben die Propheten umgebracht. Von den 12 Jüngern sind 11 umgebracht worden, halt das Martyrium erlitten, nur weil sie das Wort ausgerichtet haben. Paulus wird hingerichtet, alle wird sterben. Hart, Widerstände, das muss man aushalten, aber Gott rüstet zu. Er sagt, ich gebe dir genau das, was du brauchst, um hart zu sein, um diesen Job zu tun. Ein anderes, was zur Zurüstung Hesekiels dient, ist die Vorhersage des Misserfolges. So als Prophet rauszugehen und zu sagen, so ein Jona-Erlebnis, wobei der rechnet ja, das ist ja eine ganz eigene Geschichte, aber der hat ja Erfolg, der wird eine ganze Stadt gerechnet, der wird ja eigentlich ein normaler Prophet sagen, super, Jona ja nicht, der ärgert sich noch darüber, dass die alle gerettet sind, zum Glauben kommen. Das ist so ein Paradoxon, so ist das manchmal bei Gott mit seinen Gottesmännern. Aber hier ist ganz klar, hier kriegt er schon klar gesagt, der Prophet, du wirst keinen Erfolg haben. Die wollen dich nicht hören, weil sie mich nicht hören wollen. Aber das ist auch gar nicht die Aufgabe, da geht es auch gar nicht in deinem Dienst darum. Es geht nicht darum, dass du erfolgsorientiert arbeitest, so nach dem Motto, ich schicke dich da mal los mit der Bibel und dann sollst du mal missionieren und dann musst du so und so viele Leute bringen und wenn du nicht so und so viele Leute bringst, bist du kein guter Prophet. Nein, dieser Prophet wird keinen Erfolg haben. Der Misserfolg, die Härte, der Widerstand ist prognostiziert. Er hat einen Job abzuarbeiten. Er arbeitet nicht erfolgsorientiert, er arbeitet auftragsorientiert. Der Erfolg ist von vornherein ausgeschlossen, das sagt Gott ihm auch. Da muss er sich keine Illusionen machen. Das ist ein knallhartes Geschäft. Jeremia hat darunter gelitten wie ein Hund. Zu sagen, er sieht nichts, nicht laufen alle weg, die sind gegen mich halt nicht. Und das ist unglaublich zu sehen halt nicht, dass Jeremia vermutlich nicht ganz die Härte hatte, die harte Stirn, die Hesekiel hier hatte. Das war nochmal ein anderes Kaliber halt. Da ist nichts von berichtet, dass er da ganz groß drüber getrauert hatte halt. Aber auch dieses hier zu sagen hier, du wirst keinen Erfolg haben. Auch das gehört mit zum Dienst, zu der Zurüstung. Und die Zurüstung, hab keine Angst. Fürchte dich vor ihnen nicht. Fürchte dich vor ihnen nicht. Das kommt dir immer wieder in der Berufungsgeschichte vor. Brauchst keine Angst zu haben, halt, ich bin bei dir. Halt diese Zusage. Also ganz tolle Dinge. Und das eben nicht nur für Hesekiel, sondern diese Zurüstung ist im Prinzip das, Also wenn ich ein Pastoralkolleg leiten müsste oder so ein Predigerseminar, da wäre das, wenn die jungen Prediger kommen im Vikariat, würde ich ihnen das sagen halt nicht. Da würde ich diese Geschichte nehmen und das müsst ihr haben. Wenn ihr den Dienst als Pastoren tut halt nicht, Gott stelle ich auf die Füße, ihr müsst das Wort Gottes essen halt nicht, ihr müsst Stern haben, diesen Hartsinn halt wie Diamanten halt. Ihr müsst wissen einfach, dass ihr nicht um des Erfolgs willen arbeitet, nicht, sondern wegen des Auftrages und ihr dürft furchtlos immer wieder nach vorne gehen, weil Gott bei euch ist. Das ist die Zurüstung, die Hesekiel erlebt. Dann wird etwas gesagt über die Adressaten, wo ja schon gesagt wird, es wird kein Erfolg sein. Hier wird ganz klar gesagt, Israel ist verstockt. Israel ist verstockt. Wir wissen aus der Schrift, Sünde verstockt. Und weil Israel sich immer wieder der Sünde hingegeben hat, sind sie schließlich in diesen Verstockungsprozess hineingekommen. Manchmal verstockt Gott auch einzelne Menschen, ob es der Pharao gewesen ist oder auch Zedekia, der König halt. Aber Israel ist ob ihrer Sündhaftigkeit über das Verlassen des lebendigen Gottes verstockt worden. Und das ist ganz schwierig, mit verstockten Menschen umzugehen halt, weil wenn die Verstockung eingetreten ist, Gott sich zurückzieht mit seinem Segen und dann kommt eben das Gerichtswort. Und das ist für denjenigen, der es dann bringt, sehr schwierig. Aber das Gericht eben, Hesekiel klar gesagt, deine Adressaten, sie sind verstockt. Und es wird über sie weiter gesagt, dass sie, das ist ein Begriff, der hier mehrfach auftaucht, ein Haus des Widerspruchs sind. Ein Haus des Widerspruchs. Diese Formulierung gibt es in der Bibel nur bei Hesekiel. Und das ist etwas, was vielleicht die Älteren von Ihnen und euch noch kennen. Früher gab es ja nicht nur die Familiennamen, das sagen wir heute noch, da gab es auch Hausnamen. Also in vielen Dörfern gab es Hausnamen. Also ich weiß zum Beispiel, unser Hausname war Kirchenlatzel, da woher kam. Das passte halt Kirchenzahl, nicht? Weil schon meine Großeltern immer Küster gewesen sind, damals zur katholischen Kirche. Oder von meiner Frau, die Urgroßeltern, die hießen das, der Hausname ist Bietnersch. Die hießen Träger, aber es waren Bietnersch, weil das waren einfach so Hausnamen, die da waren. Und so war das früher, dass ein Haus benannt wurde, dass da eine Tradition war, weil sie irgendwas Besonderes getan hatten oder weil sie irgendetwas besaßen halt. Und so ist Israel auch als Ganzes, als Haus angesprochen, immer wieder so die ganze Gemeinschaft. Das spielt eine große Rolle, beispielsweise Josua 24 bei dem Landtag zu sichern. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist das Programm, was Josua ausgibt. Und solange Josua lebt, ist das Programm. Ein dem Herrn dienendes Volk, aber eben nur für eine gewisse Zeit. Dann hat sich Israel verändert. Über die Jahrhunderte ist sie nicht mehr ein dem Herrn dienendes Haus gewesen, sondern sie sind ein Haus des Widerspruches. Ein Haus des Widerspruches halt. Dagegen. Und jetzt erinnern wir uns nochmal dran, ich habe begonnen damit, Gott spricht, Koamar Yahweh, so spricht der Herr. Und Gott redet sie an und sie widersprechen. Ein Haus des Widerspruchs. Und das ist auch etwas, was immer wieder passiert, auch heute bei uns zu sagen, nicht nur in der Welt, ihr könnt jetzt schimpfen auf die draußen sind, nicht wiedergeboren sind, auch bei uns immer wieder, wir müssen aufpassen, dass wir nicht verstocken gegenüber dem Wort Gottes, dass wir zu einem Haus des Widerspruches werden, dass wir, wenn Gott zu uns spricht, dass wir nicht widersprechen halt. Und es wird gesagt, Israel wird sich verhalten wie Skorpione. Auch das ein Bild, also das hat mich unglaublich angesprochen. Ich bin ja schon auch in Afrika mehrfach gewesen halt und ich habe das einmal erlebt im Schlafzimmer tatsächlich. Ich bin ins Badezimmer gegangen und da kommt mir ein Skorpion entgegen. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, das war ein hochgiftiger Skorpion. Da weiß man, wenn das Ding einen jetzt sticht, dann ist der Urlaub erstmal dahin. Da hast du so einen dicken Fuß halt, nicht? Also Skorpion ist etwas für die Menschen, wir haben das ja Gott sei Dank nicht so furchtbare Viecher halt, nicht? Ist etwas Schwieriges. Aber das sind Skorpione, so sagt Gott, das sind Skorpione für dich. Das wird nochmal die Härte, also ganz ausdrücklich halt ganz unangenehm, ganz widerliche Geschichten, die dort passieren. Also das zu den Adressaten, zu denen er hingeschickt wird halt, also ein ganz, ganz harter Dienst. Und diesen Adressaten gegenüber hat er, und damit komme ich zum Letzten in dieser Berufungsgeschichte, das Wächteramt wahrzunehmen. Und das ist die Kernaufgabe seiner Berufung. Er soll Wächter sein. Ich habe dich bestimmt zum Wächter, heißt es hier. Und die erste Aufgabe des Wächters ist die unverfälschte Weitergabe des Wortes Gottes. Das wird hier so deutlich im Kapitel 3, dass gesagt wird, pass ganz genau auf, was du tust. Wenn ich dir etwas sage und du anfängst da rumzudoktern und zu meinen, das ist zu hart und das ist nicht so und ich muss ein bisschen wischiwaschi oder sowas, dann werde ich das Blut von deinen Händen nehmen. Ende aus, Mickey Maus. Knallhart. Für dich geht es nur um eins. Als Wächter, der du bist, wenn dann die Alarmglocken stellt, musst du hingehen und musst funktionieren. Du musst das machen. Und er wird haftbar dafür gemacht. Er als Wächter wird haftbar gemacht. Ich stelle mir das immer so vor wie im Krankenhaus, wenn man da auf der Intensivstation ist und da ist ein Krankenpfleger, so ein Intensivpfleger, und der muss dann so 3-4 Patienten überwachen und die haben ihre Monitore und dann geht es bim, bim, und wenn es irgendwann dann, was weiß ich, die Nulllinie ist, dann muss er den Oberarzt holen, der dann schnell kommt und reanimiert. Das muss er bewachen. Der kann da nicht sagen, ich gehe jetzt mal eine Stunde weg, mal ein bisschen hier Handygeschichten erledigen oder was weiß ich, guck was. Der muss sein Wächteramt machen. Und wenn dann einer sterben sollte, aber er hat das gemacht, dann ist alles in Ordnung. Das passiert halt auf der Intensivstation. Aber sollte er weggehen, sein Amt, sein Wächterjob nicht wahrnehmen und er stirbt einmal, ist er haftbar zu machen. Genauso für den Propheten hier. Wenn der anfängt, auf einmal seinen Job nicht zu machen, das Wort Gottes nicht klar zu sagen, dann wird er verantwortlich gemacht. Das ist etwas, was meinen Dienst unglaublich prägt. Leute fragen immer, ja, warum ist denn der Latzel eigentlich manchmal so aggressiv und so hart und so brutal? Warum? Mir ist es lieber, die Leute sagen, ja, wir haben es jetzt 50 Mal verstanden, ist ja ganz klar, dass ich verloren gehe ohne Jesus Christus halt, als dass irgendwie einer rausgehen könnte und sagen, dann geht es ja auch ohne Jesus, dass ich nicht klar sein könnte. Das ist ein Wort, ich sage nicht, dass es mir Angst macht, sondern das prägt meinen Dienst. Denn da stehe ich als Pastor genauso wie der Prophet. Ich bin in Verantwortung für Menschen, die Gott mir an dem Sonntag hinsetzt, in der Evangelisation, und ich muss es ihnen in Klarheit so sagen, wie die Schrift das sagt. Und nicht denken, hier muss ich mal ein bisschen rumschrauben, das ist nicht mehr zeitgemäß, und hier, das ist etwas, was mich unglaublich prägt, wo ich sage, so will ich meinen, so kann ich nur meinen Beruf verstehen halt. Das ist die Aufgabe, die unverfälschte Weitergabe des Wortes Gottes als Wächter. Die Verantwortung, jetzt kommen wir zum Zweiten, die Verantwortung des Wächters für den Erfolg der Weitergabe des Wortes Gottes, keinerlei. Das sagt Gott nochmal, das ist so tröstlich, auch für meinen Dienst. Da sagt er, wenn der sich dann bekehrt, gut. Wenn er sich nicht bekehrt, auch gut. Wenn du deinen Job normal gemacht hast, also wenn du das Wort Gottes klar weitergegeben hast, unverfälscht, und der sich dann nicht bekehren sollte, ist nicht dein Problem. Bekehrt er sich, prima. Und das ist ganz wichtig auch für den Dienst. Das ist, was glauben Sie, wie das manchmal ein Angang ist, wenn man Konfirmanden hat, die haben guten Angang gemacht, dann kommen die und auf einmal brechen die weg und dann sind die in der Welt und irgendwann schreiben die immer einen Brief, war alles nur Blödsinn, was da war, und ich habe jetzt die große Liebe gefunden. Alles schon erlebt. Da denkt man immer, bin ich es jetzt gewesen? Also natürlich mache ich auch Fehler, aber trotzdem ist es für mich immer eine Sache zu sagen, ich kann nur versuchen, es so klar wie möglich zu sagen, die Entscheidung bleibt bei Ihnen, bei jedem. Nicht nur bei den Konfirmanden, auch bei dem 80-Jährigen, der auf der Goldenen Hochzeit vielleicht nochmal das Wort gesagt kriegt. Meine Aufgabe ist es nur, klar das zu sagen. Und ich habe keine Verantwortung für den Erfolg. Ich will es so gut machen, wie es kann. Ich bin limitiert, wie jeder Mensch. Aber ich habe keine Verantwortung für den Erfolg. Und wenn Erfolg da sein sollte, jemand bekehrt sich, braucht ja niemand zu kommen. Nicht, also das steckt auch nicht in meiner Hand zu sagen. Deshalb sage ich immer, wenn was gut ist, gebe das Blut Jesus ab. Halt. Also, aber das ist auch entlastend zu sagen, ich bin es nicht, der dafür sorgt, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich bin es auch nicht, dass Menschen nicht zum Glauben kommen. Das führt der Herr alleine. Ich muss nur mein Amt machen als Pfarrer, genauso wie der Prophet Hesekiel damals halt. Für den Erfolg oder den Misserfolg haben wir dann überhaupt keine Verantwortung, liegt nicht in unserer Hand halt. Wir haben nur getan, was er tun musste, heißt mal Lukas 17, wir sind unnütze Knechte gewesen. Das ist alles halt, nicht? Nicht mehr, nicht weniger. Und die Bedeutung dieser genauen Ausführung für das Wächteramt ist nichts anderes als Leben und Tod. Das sagt sie ja nicht, also geht es um Leben und Tod. Das ist nicht eine Kleinigkeit, das so nach dem Motto, dass Gott eigentlich, sondern es wird ganz klar gesagt bei diesem Wächteramt, wenn du es tust, hast du dein Leben gerettet. Tust du es nicht, dann werde ich das Blut von deinen Händen fordern. So intensiv ist diese Geschichte, das Wächteramt gegenüber Israel für Hesekiel war zu nehmen. Und da möchte ich dann auch zum Schluss kommen, zu diesem Wort, mit dem ich auch mit der Andacht eröffnet habe, halt nicht, das auch dreimal hier in dem Text vorgekommen ist. So spricht der Herr, sie hören oder lassen es. Und das ist die Aufgabe, die Hesekiel den Israeliten zu bringen hatte. Er musste nur sagen, was Gott gesagt hatte, und sie hörten oder sie ließen es. Ich verabschiede mich an der Stelle von den Zuhörern, die übers Internet zugeschaltet sind. Ganz 8:30 haben wir heute nicht geschafft. Nächste Woche bin ich leider nochmal weg. Da bin ich in Espelkamp zu einer Evangelisation. Das heißt, wir machen erst in 14 Tagen weiter. Dann, wie gesagt, mit dem zeitgenössischen Umfeld Hesekiels und mit dem Buch. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Seien Sie dem Herrn Jesus anbefohlen. Tschüss.